herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu einer neuen Folge der Programmierbar. Wir sind in der Woche 40 im Jahr 21 und es gibt wieder die News. Wir reden heute über ein Vite-Update, Tailwind, OpenHarmonyOS, Visual Studio, TypeScript, W3C hatte Geburtstag, das Fairphone und ein Update zum Windows Store. All das zusammengefasst von Fabian, Sebi, Jojo und mir, Dennis. Wir freuen uns sehr, dass ihr uns wieder zuhört. Und falls ihr Feedback habt zu dieser oder anderen Folgen, schreibt uns gerne an podcast@programmier.bar. Und zukünftig auch über ein Kontaktformular auf unserer neuen Webseite. Aber da ist Fabian ja noch dran. Wir sagen mal 2-3 Wochen haben wir im Auge. Und dann gibt es eine neue schöne Webseite für die Programmierbar. Gut, da wir alle so irgendwie 2 kleine Themen haben, würde ich sagen, springen wir mal ein bisschen, um es attraktiver zu machen. Und fangen wir doch mal an mit TypeScript 4.5.
Ich bringe euch heute ein paar Infos zur Beta von TypeScript 4.5 mit. Und zwar gibt es eine Erweiterung bei den Compiler-Einstellungen, die ihr zum Beispiel über die tsconfig.json-Datei festlegen könnt. Unter anderem gibt es dort auch den Key-Module, wo, wenn ihr zum Beispiel eine Vue oder React-App entwickelt, ES-Next drin steht. Und hierfür gibt es 2 neue Werte. Und zwar einmal den Wert Node-Next und den Wert Node-Next. 12. Das Ganze hängt damit zusammen, dass mittlerweile Node auch die ECMAScript-Modules unterstützt und ihr somit dann festlegen könnt, dass ihr diese in Node nutzt. Für den nächsten Punkt bleiben wir am Anfang ganz kurz auch in der TS-Config-Datei. Neben dem Key-Module gibt es auch noch den Key-Lib. Darüber lässt sich definieren, welche Types man braucht. Braucht man zum Beispiel die Browser-API, dann fügt man die Library DOM hinzu. Und das Problem ist hier, dass TypeScript zum Teil diese Typdeklarationen mitbringt, was bedeutet, diese werden auch nur dann aktualisiert, wenn sich TypeScript aktualisiert. Das kann unter anderem zu Problemen führen. Und deshalb gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man die Libraries, also die Typpakete, die man dort mit reinholt, auch überschreiben kann. Und somit ändern sich die Types dann nicht mehr, wenn ihr zum Beispiel auf die nächste TypeScript-Version upgradet, wodurch zum Beispiel ein Breaking Change vermeidet werden kann. Eine weitere interessante Neuerung der Beta ist ein neuer Typ mit dem Namen Awaited. Damit habt ihr jetzt die Möglichkeit, ein Promise zu entpacken. Das heißt, befindet sich ein String in einem Promise und ihr packt das Ganze in den neuen Typ Awaited. Dann erhaltet ihr am Ende wieder den Typ String. Dann kommen wir zu den 2 letzten Neuerungen, die ich in dieser Folge mit euch teilen möchte. Und zwar zum einen den Typ Modifier für Import Names. Und zwar läuft es ja bei TypeScript so, wenn ihr einen Typ importieren wollt, dann schreibt ihr ja Import Type, dann wird halt der Type definiert, den ihr importieren wollt und dann halt im Grunde, wie man es kennt, die Datei, von wo das Ganze kommt. Das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel eine Funktion und ein Typ, zum Beispiel den Typ der Funktion, importieren wollt, dann braucht ihr dafür 2 Import-Statements. Und jetzt gibt es eine Änderung mit der neuen Beta, die euch ermöglicht, das Ganze in einem Import-Statement zu verpacken. Und zwar funktioniert es so, dass ihr ein ganz normales Import-Statement schreibt. Und wenn ihr dann noch den Typ mit dazu packt, schreibt ihr jetzt das Keyword Type direkt vor den Typ. Dann weiß TypeScript, das ist ein Typ. Und dadurch braucht ihr dann am Ende keine 2 Statements mehr, sondern reicht euch eine Zeile Code aus. Zuletzt dann noch eine kleine Neuerung für alle, die JSX einsetzen. Und zwar bringt die TypeScript Beta jetzt auch eine Autovervollständigung für JSX-Attribute mit sich. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, das gibt es doch bisher auch schon. Der Unterschied, so wie ich es verstanden habe, ist der, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel Class eintippt und ihr nutzt React, dann ist ja das entsprechende Attribut Class Name. Dann wird das Ganze schon so vervollständigt, dass ihr dann direkt den String, also die Klasse an sich, eintragen könnt. Oder falls das Attribut eine Zahl ist, dann wird es so vervollständigt, dass direkt die geschweiften Klammern so hinzugefügt werden, dass ihr dann direkt die Zahl eintippen könnt. Das hilft euch einfach nochmal ein bisschen schneller, die Komponenten einzutippen Und erspart euch ein paar Zeichen, die ihr dann nicht mehr eintippen müsst.
Mhm. Na denn, Open Harmony OS sagt mir nichts. Komm, wir spekulieren mal ein bisschen. Sibi, du hast auch keine Ahnung.
Was ist, genial oder? Daneben so ein bisschen.
Ja. Harmony OS oder Hongmeng OS kann man auch sagen. Open. Wenn man Hongmeng OS hört, dann ist es vielleicht ein bisschen
Das einfacher. Ist ein Betriebssystem für ein Soundmischpult.
Hongmeng, genau, Fairmeng. Nein, Harmony OS ist eigentlich...
Das ist ja fürs Home.
Home?
Was Hongmeng.
Hongmeng.
Nicht Homing, sondern Homing. Hongmeng. Das,
ich sage, es ist ein OS fürs Smart Home.
Ja, es ist ein OS eigentlich für verschiedenste Geräte. Also natürlich hast du recht. Also zum einen kann es für Fernseher genutzt werden, aber auch für Wearables oder auch irgendwelche anderen IoT-Devices. Und ist eigentlich damals ich glaube im Jahre 2019 war auch der Handelsstreit zwischen USA und China so ein bisschen eskaliert und da gab es ja eben so diese Patentrechtsstreitigkeiten und Huawei war da so ein bisschen im Kreuzfeuer und daraufhin hat letztendlich Huawei beschlossen, dass sie ihr eigenes Betriebssystem entwickeln und das ist sozusagen die Geburtsstunde von diesem Hongmeng OS, was halt sagen wir im westlichen Raum, weil es nicht so eingängig ist, dann unter Harmony OS vertrieben wird und ist wohl im Kern eigentlich wohl ein Android-Klon, kann man sagen. Es war immer so, dass eigentlich Huawei gesagt hat, okay, sie möchten das nicht als Android-Alternative irgendwie darstellen. Auch sie, glaube ich, vertreiben immer noch Geräte, die halt Android nutzen, aber wollten auch dann in ihrer initialen Strategie, die sie dann 2020 auch ausgelobt haben, Harmony OS auch für andere Geräte nutzen. Und das soll jetzt eben so ein bisschen in den Fokus gerückt werden. Also sie haben jetzt eine Kooperation mit der Eclipse Foundation, sind sie eingegangen. Und die Eclipse Foundation ist ja jetzt seit neuestem, glaube ich auch 2020, 2019 in Europa etabliert. Und sie möchten da eben ein Betriebssystem schaffen, was in Zukunft eben halt für alle möglichen Geräte eben eine unabhängige und herstellerneutrale Open-Source-Community eben beheimaten kann. Und ja, da ist es eben so, dass Harmony OS ist eigentlich wirklich so ein verteiltes Multikernel-Betriebssystem und wird jetzt dadurch, dass es auch, sag mal, unter der Eclipse Foundation eben betreut wird, eben vor allem auch in dem Bereich eben der verteilten und vernetzten Systeme wie IoT, Cloud und Edge Anwendungen dann eben wirklich eingebracht und dort weiterentwickeln, wo halt die Eclipse Foundation wirklich sehr viel Erfahrung schon hat und dort eben auch, sag mal, ein gesamtes Ökosystem eigentlich um dieses Harmony OS eben herum entwickeln will. Also das ist, glaube ich, jetzt eine neue Entwicklung, wo es, glaube ich, ganz interessant wird, das in Zukunft zu beobachten, wo das hingeht. Einfach so, dass es da vielleicht mit diesen beiden großen Initiativen, also das Harmony OS wird eben auch von OpenAtom, das ist eine Open-Source-Alternative oder Initiative, die aus dem Chinesischen rauskommt, eben sehr stark gefördert. Und Huawei bringt eben diese Initiative, das Harmony OS, mit ein. Und die wollen das jetzt weiterentwickeln und natürlich so viele Entwickler wie möglich dafür gewinnen, in Zukunft eben hardwarebasierte Systeme oder auch, sagen wir mal, den Systemintegratoren halt eine Möglichkeit geben, das für alle möglichen anderen Systeme zu nutzen. Also der Fokus ist jetzt wirklich, das näher an die Smart Devices heranzubringen, an die mobilen Endgeräte heranzubringen und auch möglichst viele Entwickler dafür zu gewinnen, eben für dieses System zu entwickeln.
Was sind denn die Konkurrenz oder Mitbewerber auf dem IoT-Device-Betriebssystemmarkt?
Gute Frage. Ich weiß nicht, was da momentan die Betriebssysteme sind, die du einsetzen kannst. Also ich glaube, natürlich gibt es halt diese ganzen Variable OS, die halt so ein bisschen gebootstrapped sind, aber ich bin mir wirklich unsicher, was du da aktiv momentan nutzt. Also ob du wirklich dann wirklich so auf die US-Ebene gehst.
Und die Konkurrenz dazu ist Android schon.
Das ist so ein bisschen natürlich der Punkt. Also ich glaube, Android kann ja auch viele dieser Wearables oder auch Smart Devices ja wirklich genutzt werden. Mhm. Und das ist wahrscheinlich wirklich das, wogegen es sich positionieren möchte. Also momentan ist es auch so, dass eben Huawei ganz klar sagt, sie betreiben die Entwicklung eigentlich in beiden Bereichen. Sie möchten auch ihre Smartphones in Zukunft eigentlich mit beiden Betriebssystemen absichern. Es war für sie, glaube ich, so eine strategische Absicherung, einfach um da halt gegenüber möglichen Handelsaktionen dann eben geschützt zu sein und möchten aber auch wirklich da ein quelloffenes Betriebssystem in Zukunft etablieren, was halt für alle möglichen Geräte eben genutzt werden kann. Und an sich ist eben Harmony OS auch, geht so ein bisschen weiter. Also sie sagen, sie haben eben, sie wollen eine komplett vernetzte Struktur, eine komplett vernetzte Architektur eben oder verteilte Architektur eben unterstützen. Das heißt eben nicht nur, sagen wir mal, die Kernels können wirklich verteilt sein, sondern auch, sagen wir mal, der ganze Datenbus kann verteilt sein, die Security kann verteilt sein. Also wollen sozusagen den Ansatz von Android dort deutlich, noch deutlich weiter treiben und ein möglichst verteiltes System eben bieten, das auf verschiedensten Gerätekategorien wirklich performant laufen kann.
Und Fun Fact, laut Wikipedia haben im Juni gab es 500.000 Entwickler, die Harmony OS Apps geschrieben haben.
Ich glaube, im asiatischen Bereich ist das wirklich sehr etabliert und verbreitet. Und es ist auch so zum Beispiel, dass dort auch andere große Unternehmen wie Alibaba, Baidu und Tencent eben mit dran beteiligt sind, das zu entwickeln. Und jetzt mit Eclipse wahrscheinlich ein Partner eben aus dem europäischen Raum hinzukommt. Also vielleicht, um sich so ein bisschen da auch irgendwie zu positionieren gegen die Marktdominanz eben mit der amerikanischen Konzerne.
Dennis, du weißt doch sowas immer. Ist Huawei, unterliegen die nicht noch dem Handelsembargo, dass die den Play Store nicht benutzen dürfen?
Ich weiß es nicht.
Deswegen, ich weiß es auch nicht mehr,
wie der letzte Stand der ist. Verkaufen sich die Geräte so gar nicht mehr, weil du halt keinen Netflix und so installieren kannst.
Ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist.
Okay.
Leider. Können wir mal recherchieren.
Aber die haben 500.000 Entwickler, da wird ja wohl einer mal Netflix programmieren können,
ja,
oder?
Ja, denke.
Oder ein Konkurrenzprodukt dazu etablieren. Könnte ja auch eine Chance sein. Ja.
So, seit unserem letzten Game Jam bin ich ja wieder dick im Developer-Game. Und von daher interessiert mich natürlich total, Sebi, was du mitbringst, weil Tailwind... das ich lieben gelernt habe in diesen zwei Tagen.
Oh mein Gott, oh mein Gott,
kommt
oh mein Gott.
In einer neuen Version. Ich hoffe, es bringt neue Farben mit.
Und ja, das ist genau. Also erstmal Tailwind CSS. Die Version 3.0 Alpha 1 ist veröffentlicht. Oder was heißt veröffentlicht? Ist halt announced worden. Kann man mal anspielen, wenn man möchte. Und die Änderung in der Version für dich, Dennis, ist, dass zum Beispiel alle Farben, weil wir haben Farben vermisst, weißt du noch?
Ja.
Alle Farben sind jetzt dabei. Hm. Also alle Farben, die man auf der Webseite sieht, sind jetzt auch tatsächlich da drin.
Gut.
Das ist schon mal gut. Der Just-in-Time-Compiler ist jetzt immer an und es kommt eine ganze Batterie an neuen kleinen Helfer-Tools dazu, was unter anderem damit zusammenhängt, dadurch, dass der Just-in-Time-Compiler jetzt immer an ist, können sie eben so viele neue Klassenfunktionen und Hilfsklassen einfach dazu packen und die kommen nur ins Bundle, wenn sie auch benutzt werden. Ja, und das hatte ja vorher, war das ja nicht so, weil da war irgendwie halt alles drin. Und da mussten sie immer Abwägungen treffen. Ist das sinnvoll genug, dass man das überhaupt dazu nimmt? Und jetzt können sie eben alles reinpacken, was sie wollen, wie zum Beispiel die neuen Aspect-Ratio-Sachen, Scroll-Snap, Text-Indent, Touch-Action, Will-Change, ganz viele neue coole Sachen. Und eben jede Farbe. Zum Beispiel Lime oder Fuchsia.
Das heißt, die Tailwind-Config Datei wird wieder kleiner.
Die wird immer kleiner. Da sparen wir jetzt.
Just in time. Ist das nicht eigentlich, also...
Ich kann es versuchen, aber
das kann
ich dann korrigieren. Ich habe so verstanden, dass ja Tailwind mit den ganzen Hilfsklassen so enorm riesig ist und wenn man das alles irgendwie da in den Browser reinpackt, dass der halt irgendwann sagt, hey, ich kann nicht mehr. Und ich glaube, dass dieser Compiler halt im Grunde das so hinbekommt, dass das, was man halt braucht oder so, oder was genutzt wird, dann im Browser letztendlich landet. Und es wird ja Just-in-Time compiled.
Aber was ist das? Also genau. Just-in-Time, zu welchem Zeitpunkt? Weil das ist doch sowas eher wie, was ich unter, weiß ich nicht, wie heißt das, Tree-Shaking?
Einmal bei dem Development. Einmal, wenn du es entwickelst, dann hast du deinen Dev-Server laufen und der guckt die ganze Zeit, so welche Styles oder welche Klassen sind eigentlich verwendet. Und auf Grundlage der Klassen baut er dir dann das CSS zusammen, so wie das sein muss.
Genau, also in der Entwicklung kann ich Just-in-Time verstehen, aber im Live-Betrieb ist das doch...
Da wird es, glaube ich, gar nicht genutzt.
Nee, ich glaube, das geht nur für die Entwicklung hier, der Just-in-Time-Compiler.
Weil beim Bundlen dann werden ja schon die Sachen rausgeschmissen, die man nicht braucht.
Ja. Das war vorher auch so.
Das war dieser Grundansatz.
Ich glaube, das Problem war halt, dass die nicht alle möglichen erdenklichen Hilfsklassen aktivieren konnten, glaube ich, weil es da halt einfach in bestimmten Browsern dann die Probleme gab, dass es einfach gebrochen ist oder nicht mehr funktioniert hat, weil der Browser nicht umgehen konnte mit den ganzen.
Okay, und das ist nicht nur im Produktivbetrieb, sondern auch schon in der Entwicklung. Das war noch der Link, der mir fehlte, dass das dann die Verbesserung ist, dass man das in der Entwicklungszeit braucht, damit der eigene Browser nicht die Grätsche macht. Okay.
Das heißt, in der Art und Weise, wie man jetzt Tailwind schreibt, ändert sich eigentlich gar nichts.
Nee.
Gefühlt ändert sich nur die Tailwind-Config.
Ja, wenn du da was drin hast, genau, kannst du ein paar Sachen wieder wegmachen. Ja. Der Just-in-Time-Compiler, der sorgt ja dafür, dass du jetzt zum Beispiel bei diesen Varianten, also dass du sagen kannst, ich habe was Hover ist und irgendwie checked und so weiter, dass du die beliebig tief kombinieren kannst. Mhm. Weil vorher mussten die Sachen eben irgendwie schon vorgebacken werden und dann hattest du eben viel zu viele Kombinationen und dann ist das viel zu groß geworden und ja, ein Just-in-Time-Compiler schaut sich jetzt eben die Sachen an, die du wirklich verwendest und nur das kommt dann rein. Und das sorgt dann auch dafür, dass du diese Values händisch nochmal reinschreiben kannst, wenn du einen Abstand von 20 Pixeln irgendwo brauchst und es müssen genau 20 Pixel sein und es gibt eben keine Klasse, die Tailwind zur Verfügung stellt, kannst du das jetzt in eckige Klammer schreiben und dann landet das auch in deinem CSS. Und so. Nur coole Vorteile. Schneller und flexibler und überhaupt mega, mega.
Sehr gut. Dann, damit nicht nur das iPhone hier eine Präsenz hat und manchmal andere große Handys, reden wir doch heute mal kurz über das Fairphone.
Ist auch ein sehr großes Handy, aber ein sehr interessantes Phone.
Ja, mir war nicht bewusst, dass die Firma Social Business heißt. Das ist tatsächlich erst jetzt für mich neu gewesen. Aber genau, das ist ein Handy, das es jetzt in der vierten Generation gibt oder die vierte Generation wurde jetzt vorgestellt und ist ab Ende Oktober käuflich zu erwerben. Und letztendlich geht es, wie der Name schon sagt, darum, Smartphones fairer zu gestalten. Das heißt, es fängt einmal an bei vor allen Dingen den Rohstoffen, die in dem Handy verwendet werden. Das heißt, dass die alle fair gehandelt sind, damit also ne, Arbeitsbedingungen und Löhne und all das, was benutzt wird, um die Ressourcen dafür sich zu besorgen, dass das eben unter den fairen Gesichtspunkten korrekt ist. Geht aber auch weiter. Also das heißt beispielsweise, dass sie sehr, sehr viel Wert darauf legen, dass man alle Komponenten selbst reparieren kann. Das ist sehr, sehr modular oft.
Austauschen kann. Darum
selbst reparieren und also die Komponenten austauschen. Das ist tatsächlich so, dass du sie mit einem normalen Schraubenzieher, das ist ja auch schon dann ein Unterschied, das Handy aufschrauben kannst und da relativ separat. Dadurch ist es ein bisschen größer, aber du kannst beispielsweise das Display für 80 Euro kannst du dir ein neues Display kaufen und es einfach selbst einschrauben mit relativ wenigen Zwecken. Und alles ist natürlich ein bisschen Richtung Nachhaltigkeit, dass die länger funktionieren. Deswegen gibt es auch 5 Jahre Garantie auf das Handy und auch 5 Jahre Software-Garantie. Das heißt, dass sie garantieren, dass sie 5 Jahre die neuesten Android-Updates dafür bereitstellen, was ja auch Hand in Hand geht. Also nicht nur deine Hardware hält dann lange aus, sondern eben auch, dass die Software das Ganze mitmacht. Ja, und
ohne dass ich jedes Jahr einen neuen Prozessor kaufe, den ich dann selber reinschraube.
Genau.
Das könntest du aber machen. Das
könnte ich. Könntest du es wahrscheinlich sogar machen, aber genau, das ist nicht so, also du musst es jetzt nicht die ganze Zeit upgraden, sondern das ist eher diese, gibt ja auch irgendwie das, wie heißt das, Recht auf Reparatur oder sowas, was es bald geben muss.
Wird zumindest diskutiert oder wann muss es das geben? Also
ich weiß nicht, ob es durch ist, aber
irgendwie eine Macht. Also es sind andere nordischen Länder und ich glaube auch zum Beispiel in den Niederlanden, die kommen ja auch aus den Niederlanden, die Firma, da ist es schon ein bisschen weiter verbreitet, aber es wäre sinnvoll, dass das immer mal eingeführt wird.
Genau, und was sie eben auch machen ist, dass sie es noch nennen, das erste elektronikmüllneutrale Mobiltelefon. Das ist einfach praktisch, dass sie auf jeden Fall für jedes neu produzierte Fairphone ein altes komplett recyceln.
Das ist cool.
Genau, das heißt.
Das müssten nur alle Hersteller machen.
Aber von Apple gibt es doch diesen Roboter, der die iPhones auseinander.
Ja, genau.
Was macht der heute einfach mal drauf? Und
das heißt, wenn die eins produzieren, tun die mindestens eins recyceln.
Ja.
Das heißt, sie können aber dann auch nie mehr verkaufen, als sie schon verkauft haben.
Nee, nicht nur ihre eigenen, glaube ich.
Nee, genau, die kaufen aus den, also vor allen Dingen auch aus Ländern, wo eben die Müllverwertung nicht so gut ist, kaufen sie die an und oder kriegen sie, wie auch immer das funktioniert, bin ich mir nicht sicher.
Ja.
Und zerlegen die ordentlich. Okay. Genau. Und es ist, denke ich, ein recht vernünftiges Handy, so insgesamt. Gibt es 6 oder 8 GB RAM, 128 oder 256 GB Speicher, das Display ist
viereckig
groß, wo ist es, 6,3 Zoll groß, Gorilla Glas, Spritzwasserschutz, obwohl es eben aufschraubbar ist, also es sind keine geklebten Komponenten, aber es hat trotzdem Spritzwasserschutz. Und vernünftige 2 Kameras hinten mit irgendwie 48 Megapixeln oder so. Also gibt es ein paar Beispielbilder auch. Also durchaus vernünftig alles.
48 Megapixel?
Ja, die sind ein bisschen mehr auf dem Megapixel-Game.
Tod und Teufel.
Ja, als Apple das ist. Genau, und die günstigste Variante kostet 579 Euro. Und dann gibt es noch die mit mehr Speicher und mehr RAM für 650 Euro. Hm.
Und das Gute ist, weißt du, das nächste Jahr, wenn du irgendwie einen stärkeren Prozessor willst, dann kaufst du einfach nur den Prozessor und kaufst dir nicht gleich ein ganz neues Handy.
Was kostet der Prozessor? Kann ich dann eine Kamera und den Prozessor austauschen?
Ja, du kannst beides separat austauschen. Ja,
genau,
du
kannst das ist ja quasi das Update, was jedes Jahr auch beim iPhone kommt. Nur Prozessor und Kamera.
Ja, also beispielsweise die Fairphone 4 Hauptkameras kosten aktuell 80 Euro. Hm. Die Batterie kostet 30 Euro. Die Selfie-Kamera vorne kostet 30 Euro. Der USB-C-Anschluss, manchmal geht ja unten der Anschluss kaputt, kostet 15 Euro. Der Lautsprecher kostet 20, die Hörmuschel 15, ich könnte so weitermachen. Genau, also da.
Kannst du den Prozessor separat kaufen? Nee, der Prozessor ist damit auf der Platine drauf.
Der Prozessor, hier die ganze Hauptplatine sehe ich hier aktuell nicht als Modul.
Nee. Okay. Hm. Aber dann kommt wahrscheinlich die Version 5 raus. Und dann kannst du deine alten Komponenten. Nee, okay.
Ich glaube, das ist schon so, dass sie versuchen, halt irgendwie so diesen Formfaktor beizubehalten, dass du auch dann irgendwie ältere Komponenten dann. Also, ich weiß nicht genau. Klar, werden sie es ein bisschen verändern müssen.
Juti. So viel zum Fairphone. Dann.
Ich mach's kurz. Lied 2.6 ist raus.
Danke, Sebi. Und dann haben wir noch einen Geburtstag zu feiern. Das W3C, das World Wide Web Consortium. Wurde 27 Jahre alt. Genau. Fabian, gibt es außer dieser Tagline noch etwas, was man sagen kann?
Ja, ich habe mir so ein paar Sachen notiert, die kann man vielleicht mal ansprechen. Also es wurde am 1. Oktober 1994 gegründet. Und zwar
die nicht rechnen wollen.
Und zwar von Tim Berners-Lee, der auch laut Wikipedia immer noch der Vorsitzende ist. Und ein interessanter Fakt ist, dass seitdem 446 Empfehlungen veröffentlicht und zu einem Standard letztendlich geworden sind. Und sie haben auch betont in einem Blogbeitrag, der veröffentlicht wurde, dass das Konzept rund um W3C gut funktioniert und das zum Beispiel ein Beweis dafür ist, dass Websites, die damals nach dem Standard entwickelt wurden, auch immer noch heute funktionieren und aufrufbar sind. Und sie haben auch betont, dass viele, die beim Start dabei waren, auch heute immer noch Mitglied sind und haben das halt so ein bisschen zelebriert.
Gut, dann haben wir noch Visual Studio 2022 for Mac.
For Mac, genau. Visual Studio kennt man vielleicht in der Webentwicklungsumgebung nicht so stark. Also das ist eher etwas, was aus dem Enterprise-Umfeld natürlich kommt. Ich habe daran 10 Jahre entwickelt, deswegen habe ich das Thema gepickt, weil ich es interessant fand, dass es das auf dem Mac gibt. Und ist aber, sagen wir, im Vergleich dazu eigentlich gar nicht aus Visual Studio eigentlich for Windows entstanden, sondern eigentlich eher aus diesem Xamarin Tools, Xamarin UI, was eigentlich auf Mono Develop basiert. Xamarin Studio hieß es damals. Also wurde damals im Jahre 2017 bei der Akquise von Xamarin von Microsoft eben mitgekauft und seitdem eigentlich weiterentwickelt. Und die große Neuerung, die heute zutage eigentlich reinkommt, ist, dass es jetzt komplett eben auf macOS nativen auf UI basiert, also nicht mehr irgendwie anders gerendert wird, sondern dass es wirklich halt sozusagen die macOS nativen UI-Komponenten verwendet, was vor allem eben wohl für die Stabilität dazu beitragen soll. Da gab es wohl in der Vergangenheit einige Probleme, einige Bugs, dass es halt ständig zu Abstürzen gekommen ist. Und das soll jetzt eben grundlegend behoben worden sein. Es ist bereits im Juli als erste Preview veröffentlicht worden. Seitdem haben ungefähr 4000 Entwicklerinnen eben Feedback zu der Version abgegeben und es wurden 100 größere Issues behoben. Was
200 neue eingeführt.
Hoffentlich nicht. Nee. Also es soll sich deutlich besser anfühlen. Ich habe es nur kurz angetestet und muss sagen, ja, man kann es benutzen, man kann damit wirklich Code schreiben, was das eigentlich beinhaltet. Und man muss das, glaube ich, auch so ein bisschen versuchen, eben abzugrenzen, was es gegenüber Visual Studio Code eigentlich macht. Also Visual Studio Code ist ja letztendlich basiert auf HTML und irgendwie JavaScript im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, was das als Plattform wirklich nutzt.
Eclipse. Quatsch.
Elektron.
Elektron, ja. Oh, du warst schon nach meiner HMI-OSC immer. Elektron. Und darauf, genau, ist natürlich, sagen wir, für die Webentwicklung auch, sagen wir, ein Standard, der Standard-Tools geworden. Es wurde, glaube ich, ja auch im Jahre 2015 zum ersten Mal vorgestellt und damit großen Stiefeln vorangetrieben. Inzwischen ein sehr beliebtes Entwicklertool, auch bei uns in der Firma. Und darüber hinaus will eigentlich aber Visual Studio natürlich eher so wirklich so ein komplettes integrierte Entwicklungsumgebung sein, wo du ein gesamtes Projektsystem hast. Du hast irgendwie grafische UI-Designer, um deine visuellen, also deine Forms irgendwie zu designen und ähnliches. Du hast eine Integration von einem Browsing-Compiler, du hast Refactoring- und Code-Analyse-Tools und das Debugging und soll auch über das interne Build-System eben von MS Build direkt laufen. Also es ist eher wirklich darauf ausgelegt, halt .NET nicht nur Programme für den Desktop, sondern auch natürlich Serveranwendungen dafür zu schreiben, damit zu schreiben und alles, was eben mit .NET eben bestehen kann. Aber zum anderen auch wirklich Xamarin eben native für iOS und Android eben zu schreiben und genauso mit Unity Spiele entwickeln zu können. Und ja, was momentan noch nicht integriert ist, ist Unterstützung für die neue MAUI-Plattform. Also MAUI hatten wir ja auch ein paar Mal jetzt schon im Podcast. Das ist dieses neue Cross-Plattform-Konzept von Microsoft, was ein bisschen auf Xamarin eigentlich basiert, nennt sich Multi-Plattform-App-UI. Das haben sie erstmal ins zweite Quartal des nächsten Jahres verschoben, einfach weil MAUI eben dann noch ein bisschen braucht. Aber dann wird es auch eben möglich sein, in Visual Studio 2022 eben auch MAUI-Apps zu schreiben. Und ja, wenn man das möchte und da in dem Gebiet bewandert ist, dann kann man das auf jeden Fall jetzt auch besser auf dem Mac nutzen und ist nicht so auf die Windows-Plattform gebunden.
Ja, ich kriege wahrscheinlich gleich wieder Ärger für den Kommentar, aber wenn ich gerade auf diese Übersichtsseite hier gehe, dieses Visual Studio 2022 für Mac Preview,
ja,
das sieht doch auch schon wieder aus, als ob man das nicht benutzen will, oder? Ich meine, sind das komplett unterschiedliche Teams? Also ein Visual Studio Code, also sind es mit Sicherheit, aber ein Visual Studio Code ist ziemlich modern, beispielsweise mit einer dunklen Oberfläche und ist einfach so irgendwie.
Das wird jetzt auch unterstützt. Du hast unterstützt für alle Accessibility Features und für ein Dark Theme, wenn du das möchtest.
Sehr gut. Und wenn ich hier einfach nur diesen ersten Screenshot sehe, der sieht halt einfach aus wie vor 20 Jahren, als hätte den einer geschossen.
Ja, das würde ich jetzt nicht sagen. Also es hat sich schon viel getan. Man muss aber auch sagen, dass natürlich auch das in einem Umfeld genutzt wird, wo, glaube ich,
ja, sprich zu der Zielgruppe.
Ich weiß nicht, vielleicht auch die Entwickler natürlich das bestehende System so gewohnt sind und deswegen vielleicht auch, sagen wir, auf das Look and Feel, was sie halt über Jahre, was sich nur leicht verändert hat, dann eben auch dann bauen und daran gewöhnt sind. Okay.
Nehmt es uns nicht übel.
Aber es ist auch ein schönes Ding, dass wir dann eine coole IDE haben, wenn wir mit Unity C-Sharp irgendwas machen, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Genau, das kann man auf jeden Fall damit machen. Letztendlich basiert es ja auch auf diesem Mono-Develop und ich glaube viel mehr, also oftmals als Unity-Entwickler hat man, glaube ich, dieses Mono-Develop genutzt und ja, das ist letztendlich noch ein Aufsatz, der, weiß ich nicht, was noch oben drüber an Funktionalität bieten würde, aber man könnte das natürlich auch dann nutzen. Aber auch wenn man sich Mono-Develop letztendlich anschaut, ich habe selber noch nicht ausprobiert, hatte schon sehr große Ähnlichkeiten zu dem, was wir jetzt mit Visual Studio vom Mac bekommen.
Alright. Und da wir schon wieder eine ganz schöne Zeit am Labern sind, das letzte ganz kurz. Wir hatten schon mal, glaube ich, das Update gegeben, dass in dem neuen Microsoft Store, mit der mit Windows 11 kommt und später auch bei Windows 10 nachgereicht wird, Android-Apps vorhanden sind über den Amazon App Store und jetzt ist auch noch der Epic Game Store, der noch dazukommt. Mhm. Das heißt, genau, das wird natürlich von Epic gerade sehr gefeiert, dass der Microsoft einen offenen Store hat und für alle das bereitstellt. Genau, von daher alles, was im Epic Store und im Amazon App Store ist, wird dann auch zukünftig über den Microsoft Store zur Verfügung stehen.
Und du kannst direkt PWAs launchen im Windows.
Und du kannst PWAs launchen, das ist richtig, ja. Super.
Das war immer sozusagen die Intention von PWAs gewesen, dass es diesen Store gibt, wo du diese dann findest. Und Microsoft hat es eigentlich als einzige Plattform wirklich so integriert, dass es möglich ist.
Okay.
Ja, das ist bestimmt eine coole Idee.
Oder nicht.
Doch. Wir werden sehen. Cool. Dann vielen Dank für die Updates. Eine schöne Woche. Und bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Mach's gut. Ciao.
Tschüss.